Heute zum Thema Zwischen Moral und Verführung – Standpunkte im Sport. Ein Gespräch mit dem designierten Bundespräsidenten und Bürgerrechtler Joachim Gauck. Freiheit und Verantwortung – das sind die großen Themen des Joachim Gauck. Themen, die den ehemaligen Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde und Vorsitzenden des Beratungsgremiums des Deutschen Olympischen Sportbundes in Stasi-Fragen auch bei der Aufarbeitung der deutsch-deutschen Sportgeschichte begleitet haben. Anlässlich der Wahl des Bundespräsidenten in der kommenden Woche wiederholen wir ein Sportgespräch vom April des vergangenen Jahres mit Joachim Gauck. Aufgezeichnet wurde das Interview am Rande der Verleihung des Ethikpreises des deutschen Sports. Gauck fungierte damals als Laudator für die Preisträgerin Ines Geipel, die ehemalige Weltklasse-Sprinterin aus Dresden und anerkannte Dopingaufklärerin. Die Fragen stellte Herbert Fischer-Solms.
Herr Gauck, Ethikpreis des Sports. Sie selbst sind vielfach ausgezeichnet und geehrt worden. Welche Bedeutung hat ein solcher Ethikpreis wie dieser hier?
Ja, ich bin immer sehr hellwach, wenn sich Sport oder Verbände, beim DFB habe ich es gesehen, für Themen interessieren, die so lange überhaupt nicht zu deren Befassungsgegenständen gehörten, wie etwa Vergangenheit im Nationalsozialismus oder so etwas. Nun ist die Dopingdebatte ja, nun weiß Gott, schon ein paar Jahre alt. Und es zeigt sich, dass es sich lohnt, nicht nur über die Sünden der untergegangenen DDR zu sprechen. Auch darüber müssen wir immer noch sprechen, weil die Helden von einst mit ihren Chemiemedaillen im Grunde im Schnitt besser dastehen als diejenigen, die als Gescheiterte und Geschädigte aus diesem Prozess hervorgegangen sind. Aber es wird sich schon lohnen, nun zu fragen, naja, wir haben keinen Diktator und keine Trainer mehr, die von Amts wegen den Jugendlichen Dopingmittel einflößen. Aber wir haben eine unglaubliche Verführung, erfolgreich und siegreich zu sein. Wir haben eine kommerzialisierte Sportwelt, wo die Sportgenies unglaubliche Gelder verdienen können. Und dann schwinden manchmal die Maßstäbe, die man in der A-Jugend oder die man als jugendlicher Sportler noch geachtet hat. Und dagegen müssen wir was tun, da dürfen wir nicht nur zuschauen.
Ist das Zufall, Herr Gauck, dass die von Ihnen geehrte im Deutschen Olympischen Sportbund, überhaupt im organisierten Sport, als Kritikerin, Sie haben es gesagt, als Außenseiterin und somit als Nestbeschmutzerin gilt? Es gibt einen Ethikpreis des DOSB, aber den hätte sie wohl nie erlangen können.
Nun, das wissen wir nicht. Das hängt dann von Mehrheiten ab. Das ist manchmal so, dass man, wenn man manchmal sogar als letzter Zeuge von vergessenen Opfergruppen fühlt, dass man manchmal dann zugespitzt formuliert. Und das tun kämpferische Menschen gerne. Und dann sind bestimmte Menschen, die mehr eine Beamtenmentalität haben, vielleicht empört. Das ist doch übertrieben. So sollte man das nicht sagen. Und verkennen den eigentlichen Hintergrund, von dem her diese Aktivitäten sich entwickeln und auch diese zugespitzten Formulierungen sich dann verstehen. Bei Ines Geipel ist es ja so, dass sie sehr, sehr intensiv recherchiert. Und sie hat Dinge auch herausgefunden und hebt sie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, die nun aber der Öffentlichkeit wehtun. Und jetzt begegnet uns zweierlei. Einmal hat jeder normale Mensch, der sich für Sport interessiert, so eine Tendenz, die wir als Privatperson auch haben. Die Vergangenheit, wenn wir uns schon erinnern, soll schön sein. Also erinnern wir uns an die Siege und wir erinnern uns an die Erfolge oder an herausragende Sportlertypen. Und dann stört natürlich so etwas, wenn dann gesagt wird, ja, aber ich war damals zwar in einer Staffel, die Weltrekord gelaufen ist, aber ich komme dort jetzt, möchte nicht mehr vorkommen, jetzt ist ein Sternchen an der Stelle eines Namens. Und dann sagen sich natürlich diejenigen, die immer noch diesen Weltrekord toll finden, ja, was fällt denn der ein? Dann muss man sich mal die Kollegin, die mit ihr zusammengelaufen sind, vorstellen. Oder den Vereinsvorstand von damals, oder ganz Jena, oder ganz Thüringen, oder viele Leute in der DDR. Ja, sagt sie etwa, dass wir gar keine richtigen Sportler waren? Das sagt sie überhaupt nicht. Sie sagt nur, was noch dazugekommen ist zur Begabung und zur Leistung und zum Fleiß. Und dann stört sie eben, nicht? Weil es gibt dieses Bedürfnis, wenn wir uns schon erinnern, dann soll es nicht wehtun.
Aber ist es nicht richtig, dass vergiftete Rekorde, die noch bestehen, eigentlich nicht Rekorde sind, die würdig sind, erhalten zu werden?
Ja, selbstverständlich. Wenn die Kriterien wirklich klar genug sind, dann sollte man sie auch aus den Listen streichen. Und es gibt ja eine lange Debatte darüber, ob man eine, zwei oder gar keine Listen hat. Natürlich werden sich Rekorde festsetzen, aber man sollte hier schon fair bleiben. Und fair heißt, dass man die Sportler würdigt, die mit legalen Mitteln ihre Siege errungen haben. Und die anderen, wenn man sie schon nicht bestraft, dann soll man sie jedenfalls nicht auf Podeste heben. Ja? Das ist ja auch entmutigend. Schauen Sie, diese begabten Läuferinnen und Turnerinnen oder oder Schwimmerinnen, die diese Fabelweltrekorde erlangt haben. Ich meine, das wirkt ja letztlich entmutigend auf die nachkommende Sportlergeneration oder auf nachkommende Sportlergenerationen. Wenn die also sich schinden und immer neue Trainingsmethoden ersinnen und allen Fleiß der Welt aufwenden, charakterlich super sind und sie können es nicht erreichen, weil es einfach nicht zu erreichen ist, weil es nur mit unterstützenden Mitteln eben erlangt worden ist und das ist nicht hinnehmbar.
Mit der Vergangenheit der DDR will sich der deutsche Sport nicht so gerne beschäftigen. Häufig geschieht es auf politischen Druck, aufgrund von Veröffentlichungen von Medien oder wenn einzelne Athleten, wie geschildert, an die Öffentlichkeit gehen. Ist das nachvollziehbar?
Also man muss immer nicht überall politische Ranküne dahinter vermuten. Also bei diesem Nicht-Wissen-Wollen spielt sich das ab, was in der normalen Nostalgie vorgeht. Erinnerung ja, aber bitte ohne Wehtun. Das ist zwar menschlich verständlich, aber es ist dann nicht hinnehmbar, wenn es Parteipolitik ist oder Verbandspolitik. Deshalb muss man immer die Kräfte auch stärken, die innerhalb des Sports hier Motoren der Aufarbeitung sind. Und die gibt es ja. Es ist ja nun nicht so, dass der deutsche Sport einfach die Augen zugemacht hätte. Viele fragen sich, warum so langsam, warum so verspätet, warum können diejenigen, die schuldig geworden sind, so leicht durchrutschen mit allen möglichen windelweichen Erklärungen. Aber es ist nicht so, dass die alles machen können. Da gibt es ganz andere Länder im postkommunistischen Bereich, wo das zutreffen würde, was Sie eben unterstellen für den deutschen Sport.
Im DOSB oder auch anderswo in Sportgremien haben sich auch Täter von früher festgesetzt. Generalsekretäre, stellvertretende Generalsekretäre, die ja für die Parteipolitik damals zuständig waren. Es scheint, dass der Hochleistungssport, in dem es ja auch weiterhin Doping gibt, insofern ideologiefrei ist, dass sich dort Demokraten und auch Vertreter einer Diktatur wunderbar treffen können.
Das ist so, die treffen sich mitunter sogar ganz gut, weil sie beide Erfolge lieben. Und die Art und Weise der Entstehung der Erfolge ist bei unterschiedlichen Sportlern und Sportverbänden unterschiedlich ausgeprägt. So müssen wir das sagen. Und die Rolle eines kritischen Journalismus ist dann auch unter anderem diese Fragen zu stellen, wie Sie das ja auch immer wieder tun. Auf der anderen Seite ist es so, wir dürfen auch vom Sport nicht erwarten, dass er ein Reinheitsgebot verfolgt, das die Politik nicht verfolgt. Schauen Sie, wir haben 90 in der Politik ganz bewusst davon abgesehen, die SED zu einer kriminellen Organisation zu erklären. Das wäre unverhältnismäßig gewesen, obwohl sie letztlich verantwortlich ist, aber eben wiederum nicht alle 2,3 Millionen Mitglieder. Und darum gab es keine Möglichkeit, einen der SED-Funktionär war, eben dann nur deshalb auszuschließen. Und wenn von der Seite des Sports diese jahrelangen Bannerträger der SED-Ideologie dann weiter Verwendung fanden und weiter vorgeschlagen wurden, dann war das schwierig. Man konnte zwar dagegen argumentieren, hat aber dann oft auch nicht die Bedeutung erkannt, die die Partei im Sport hatte. Und viele Vertreter westlicher Verbände, aber das war noch viel stärker in der Wirtschaft, wollten dann nicht so sein und nicht so wie Richter auftreten und haben dann oft eine Vornehmheit an den Tag gelegt, die sich aber, das ist das Tragische daran, mehr an den Interessen der einstigen Oberschicht orientierten und nicht so sehr an den Interessen der einstigen Opfer. Und diese stehen dann natürlich im Schatten und ab und zu erheben sie mal ihre Stimme, dann wird das mal laut, aber in der Regel sagen die, ach Gott, das war doch früher der Einpeitscher von meinem Verband und wo ist der eigentlich gelandet? Ja, das ist dieser sanfte Übergang von der Diktatur zur Demokratie, wo solche Geschichten dann gar nicht so selten vorkommen.
Ja, oder wie beim Deutschen Kanutag in Potsdam, wo frühere Protagonisten des DDR-Sports auftreten und sagen, Doping-Stasi hat es doch im Sport nie gegeben.
Ja, das ist natürlich Unfug. Ich kann zu dem konkreten Vorfall nicht Stellung nehmen, aber dieses Schönreden bringt uns nichts. Ines Geipel würde zu diesen Schönrednern, die sich die eigene Vergangenheit schön gucken und schönreden, sagen, die verurteilen sich ja zu lebenslänglich. Die wollen lebenslänglich in diesem Irrtum, und es ist nicht nur Irrtum, sondern es ist dann ja auch bewusste Fälschung der Wirklichkeit verbleiben. Und das ist doch ein trübsinniges Geschäft. Da würde Wahrheit die Leute ganz anders aufwachen lassen. Sehen Sie, es gibt ja auch viele Leute, die waren früher Teil des Systems und sind aber inzwischen wirklich aufgewacht, beschreiben das ohne Beschönigung und bekennen sich zu unseren Werten und zu unserer Demokratie. Dann ist es auch leichter, die wieder zu integrieren. Aber nicht diese Typen, die von den Armeesportverbänden oder wo sie herkommen, Sportclubs sind es ja in der Regel, so tun, als hätten sie das gemacht, was alle anderen auch getan haben.
Sie haben eben die Politik kurz angesprochen. Wir erinnern uns gut daran, als Sie Leiter der Staatsunterlagenbehörde waren und Ihren damaligen Direktor Geiger beauftragt haben, doch mal in die Stasi-Sportunterlagen zu schauen. Und da gab es ja Dokumente über erschreckende Vorgänge, die Bespitzelung der Sportler untereinander, das Verbot an Jugendliche mit ihren Eltern über das, was in der Kinder-Jugendsportschule passiert, oder aber die zwangsweise Abtreibung bei Athletinnen, nachdem sie ins staatliche Doping-System integriert waren. Der Schock damals war riesengroß, aber was ist davon geblieben?
Ja, da sehen Sie sehr schön, Widersprüche altern. Und dann gibt es neue und aktuelle Bedürfnisse oder Wünsche, die legen sich über das, was uns mal fürchterlich aufgeregt hat, drüber. Und dann verschwinden diese. Und jetzt ist es so, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war auch relativ leicht möglich, erfolgreiche Leichtathletinnen wieder in die deutsche Nationalmannschaft zu integrieren.
Die Trainer.
Oder auch bei Trainern. Es gibt natürlich ganz besonders garstige Fälle, wo es nun nicht geht. Und bei den Trainern müssen wir auch wieder sagen, es ist wirklich erforderlich, dass Menschen, die andere Menschen erziehen, sich ganz klar distanzieren von dem System, dem sie früher gedient haben. Wo das geschieht, kann man auch einen neuen Anfang wagen. Wo es nicht geschieht, würde ich zu diesem Neuanfang nicht raten. Dann würde ich mich trennen. Ich habe das auch als Leiter dieses Ausschusses im DOSB, der beratend tätig wird, festgestellt, wie unterschiedlich diejenigen auftreten, die früher verstrickt waren. Es gibt Menschen, da spürt man schon, die müssen gar nicht sagen, du spürst schon, wie unangenehm es ihnen ist. Du spürst ihre Scham und dass sie alles tun möchten, um das wieder gut zu machen. Und es gibt Menschen, die sagen einem klar, ja, das war damals so und oh Gott, denen fällt dazu nichts ein. Sie haben dazu auch keine Herzensregung oder so etwas. Und das bezieht dann so ein Gremium auch mit ein bei den Empfehlungen, ob nun mit einer solchen Person oder auf welcher Stelle weitergearbeitet werden kann, nicht?
Aber auch solche Trainer sind ja aktuell übernommen worden, die in der Öffentlichkeit gesagt haben, ja, ich musste diese Erklärung unterschreiben, weil ich sonst nicht fest angestellt worden wäre. Aber was wir damals gemacht haben, das war doch okay. Ist das nicht ein Fehler, solche Leute zu übernehmen?
Also wenn diese Äußerung tatsächlich so gefallen wäre, das ist mir nicht bewusst, dann müsste das nochmal angeschaut werden. Ich habe das damals so verstanden, als wäre hier wirklich eine Abwendung und innere Umkehr vollzogen worden und wenn das im Grunde nur pro forma ist, ist es schwierig. Dann bin ich skeptisch. Nur ein Verband oder eine Institution ist auch nicht gottgleich. Wenn ein Schriftstück dann vorliegt, muss man sich erstmal darauf verlassen, dass die das auch meinen, was da steht. Also der Verband kann nicht in das Herz, in den Kopf der Leute hineinschauen und sagen, nein, dir glaube ich schon gar nicht. Wenn es allerdings öffentliche Äußerungen dieser Art gibt, dann sollte man ruhig eine Personalentscheidung nochmal überprüfen.
Von einem der staatlich anerkannten Opfer ist hier in Berlin erzählt worden, Birgit Übel, eine 400 Meter Hürdenläuferin, die einen qualvollen Tod gestorben ist mit 48. Dopingopfer sind Stachel im Fleisch dieses gesamtdeutschen Sports, der das Erbe des DDR-Sports übernommen hat?
Ja, das ist so, das ist ein Stachel und mehr als das. Und spätere Generationen werden deutlicher verspüren, was es ist, ein Erbe anzutreten. Auf der einen Seite gibt es kostbare Namen, großartige Athleten, die wir als Erbe deutscher Sportkultur betrachten können, ja auch in der DDR, gerade auch in der DDR. Und dann gibt es diese listig errungenen Siege mit Hilfe von Chemie und es gibt diese widerlichen Zersetzungsmethoden von Stasi-Trainern, Stasi-Ärzten und Stasi-Verantwortlichen, die Leute ruiniert haben, die sie regelrecht zersetzt haben. Und all das ist nicht nur Vermutung, sondern das können wir aus Akten und Zeugenaussagen nachvollziehen. Und so erbt man eben beides. Diese Last von einer Diktatur missbrauchten Sportlergeneration oder von zwei Generationen und die schönen Siege, die jeder gerne auch erinnert, nicht? Das ist tragisch, ja.
Und wie geht man mit diesem Erbe um? Wir haben etwa 200 Dopingopfer, die staatlich anerkannt sind. Davon sind wenige schwerst geschädigt. Die können nicht für ihren Lebensunterhalt mehr sorgen. Muss es nicht eine Möglichkeit geben, für diesen sehr überschaubaren Kreis eine finanzielle Möglichkeit zu schaffen?
Der Staat hat ja für eine Reihe von SED-Unrechtsopfern staatliche Regelungen getroffen, hat eine eigene Gesetzgebung geschaffen, hat auch Renten ein wenig erhöht. Es ist selten so, dass Opfer und Opferverbände mit diesen staatlichen Regelungen zufrieden sind, weil dieses unglaubliche Maß von Zerstörung von Staatswegen ja eigentlich überhaupt nicht angemessen kompensiert werden kann. Und deshalb ist es so, wir müssten eigentlich, wenn wir schon unsere finanziellen Zuwendungen begrenzen, Möglichkeiten haben, diesen Menschen Anerkennung und Aufmerksamkeit zuzuwenden, indem man in den Verbänden wirklich systematisch Leute auch ehrt oder auszeichnet, die mit ihrer Gesundheit bezahlt haben. Man muss ein bisschen Fantasie und Menschenliebe einbringen, um den Opfern zu zeigen, nein, nicht die großen Siege der Betrüger sind, was uns am Herzen liegt, sondern euer Schicksal. Und dazu gäbe es schon verschiedene Möglichkeiten. Ob nun jeder dann zufrieden ist, wenn seine Rente zu klein ist, das bezweifle ich. Aber die Öffentlichkeit kann schon etwas tun und Sie als Medien können auch etwas dazu tun.
Aber abgesehen von einer einmaligen Entschädigung sind diese Dopingopfer bisher in einer Entschädigungsregelung nicht drin. Wäre das nicht notwendig?
Es ist so, dass wir in den letzten Jahren dauernd auch Novellierungen erlebt haben von gesetzlichen Regelungen, die Entschädigung oder Rentenzahlung verändert haben und verbessert haben. Und das wäre sicher auch hier eine Möglichkeit. Ich bin im Moment nicht eingearbeitet, aber selbstverständlich ist ein Schaden, der dauerhaft bleibt und der die Menschen jetzt bis ans Lebensende begleitet, wäre schon Anlass, sich hier nochmal einer Lösung zu verschreiben, die den Menschen mehr gibt und nicht, dass sie den Staat nicht nur als Zumutung erleben.
Sie hatten, Herr Gauck, sich ja seinerzeit auch im Gespräch mit eingelassen auf den früheren Stasi-Mitarbeiter und Eiskunstlauftrainer Ingo Steuer. Sie hatten seinerzeit dafür plädiert, ihm doch eine Arbeitsmöglichkeit zu geben. Aus der Kommission heraus waren Sie ein bisschen der Eigenmächtigkeit gescholten worden. Sie haben gesagt, er soll arbeiten dürfen, wenn er bereut. Und er arbeitet ja auch.
Also die Konfrontation mit diesem Fall ereilte mich, als das Gremium noch gar nicht zusammengetreten war. Ich habe auch Gelegenheit genommen, mit ihm zu sprechen und habe mir auch Dinge angeschaut, die dann in der Presse zu lesen waren. Da war doch eine etwas andere Wahrnehmung möglich als die, die das Vorgängergremium gehabt hatte. Die hatten sich schon einmal mit dem Fall befasst und da relativ wenig Einsicht gefunden. Das war zu meiner Zeit völlig anders. Ich habe dies dann kommuniziert, als unsere Gruppe zusammengetreten war und bin da nicht auf Widerspruch gestoßen. Wir haben auch in anderen Fällen ähnlich entschieden. Es ist so, dass wir eben sehr stark uns auch haben beeindrucken lassen, a, von der tatsächlichen Belastung, die vorlag, und b, von der jetzigen Einstellung zu dieser Belastung. Bei dem Herrn Steuer war es damals so, wir konnten uns nicht vorstellen, ich auch nicht, dass er Bundestrainer würde. Aber die Belastung war nun auch wieder nicht so, dass man sagte, du musst jetzt also Hallenwart werden, sondern dass man ihm eben eine Arbeit eher auf eher privatrechtlicher Ebene erlauben würde. Da hat er sich bewährt, er ist auch nicht in das Boot gehüpft derer, die das von früher verniedlichen, sodass er dann doch einen eigenen Weg jetzt zurückgelegt hat. Ich sehe nicht, dass das kritikwürdig wäre, was ich damals gesagt habe.
Es gibt gelegentlich eine Kritik, wenn es um die Beurteilung von Vorgängen im Sport geht, dass Joachim Gauck gegenüber dieser schönsten Nebensache der Welt ein bisschen altersweise und auch altersnachsichtig geworden ist. Trifft das zu?
Eher nicht. Ich war früher schon nachsichtig, wo Nachsicht die geeignete Betrachtungsweise war. Das traf insbesondere dann zu, wenn Menschen nicht gelogen haben, sondern die Wahrheit gesprochen haben. Und der Großinquisitor, zu dem mich interessierte Kreise gemacht haben, bin ich nie gewesen.
Herr Gauck, der Deutsche Olympische Sportbund hat viele prominente Persönlichkeiten in seinen Reihen, unter anderem Richard von Weizsäcker und dessen Nachfolger jetzt Horst Köhler. Er hat für Dopingfragen den ehemaligen Verfassungsrichter Udo Steiner, er hat für Stasi-Fragen Joachim Gauck. Das ist ja eigentlich ein kluger Schachzug dieser Sportorganisation. So viel geballte Autorität, so viel öffentliche Anerkennung, die an dieser Stelle sehr stark durchschlägt und die absolut keine Kritik an Einzelfällen zum Beispiel zulässt.
Oh, das würde ich nicht sagen. Das wäre ja nun auch etwas völlig Neues, dass unser Journalismus sich von großen Namen bremsen und blocken lässt. Das ist nicht der Fall. Dass der besonders bedeutenden Zusammenschlüsse der deutschen Gesellschaft wie der Deutsche Olympische Sportbund sich hier renommierter Namen bedient, sollte man ihm auch nicht unbedingt vorwerfen. Es wäre dann wirklich schlimm, wenn es eine erkennbare Vertuschungsstrategie gäbe. Dann würde ich mich auch dazu aufraffen, deutliche Kritik zu üben. Aber so sehe ich das nun auch wieder nicht. Ganz besonders nicht in den letzten Jahren. Was die früheren betrifft, das ist zu weit weg. Ich bin dazu einfach auch nicht sachkundig genug.
Aber es kann ja kein von Ihnen erwarten, dass Sie sich in detaillierte Einzelfälle betrifft, auch die Doping-Situation zum Beispiel. Sind Sie nicht mehr der Repräsentant, der diesem DOSB eine gewisse Autorität und Anerkennung verleiht?
Nun, wenn das irgendjemand dort beabsichtigen sollte, dann ist das jedenfalls nicht meine Absicht. Ich habe eine ganz konkrete Aufgabe ehrenamtlich übernommen, die ich in Zusammenarbeit mit anderen in einer kleinen, verantwortungsvoll arbeitenden Gruppe wahrnehme. Ich muss einfach sagen, ich kann mich nicht haftbar machen lassen für Sachverhalte, die ich jetzt auch nicht kenne. Also ich bin nicht Ines Geipel und auch nicht Professor Franke. Ich bin zu wenig eingearbeitet, bilde mir mein Urteil aus dem, was ich lese und im Radio höre oder im Fernsehen sehe. Und mir erscheint das nicht so, dass der Deutsche Olympische Sportbund eine Versammlung von Vertuschern wäre. Dann könnte ich da auch nicht mitwirken. Also niemand hat je versucht, dieses unabhängige Gremium, das ich leite, zu dominieren und uns eine Meinung vorzugeben. Das würden wir uns auch nicht gefallen lassen. Und ja, und zu weiteren Äußerungen, was die Gesamtpolitik oder die personelle Zusammensetzung betrifft, bin ich nicht bereit. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin zu weit weg.
Herr Gauck, als die DDR-Bürger auf die Straße gingen, hat der Deutsche Turn- und Sportbund der DDR, haben aber auch die Spitzensportler der DDR um ihre Zukunft gebangt, auch um die Pfründe, die sie hatten, im Gegensatz zur übrigen allgemeinen Bevölkerung. Ist das nicht etwas, was auch heute noch so im Ost-West-Sport einfach durchschlägt?
Das kann schon sein. Ich meine, es gibt nun natürlich Urteile gegen die Spitzenvertreter des DDR-Sports, gerade auch im Zusammenhang mit Doping. Und ich sehe nicht, dass die ehemaligen Verbandsgrößen der DDR hier eine dominierende Rolle im Deutschland von 2011 spielen würden. Was ich schon noch glaube, ist, dass nicht jeder Funktionär auf das hin angesprochen wurde, was in seinem Bereich wirklich zu verantworten war. Da ist ein leichter Übergang geschaffen worden. Das sehen wir aber auch im Bereich der Wirtschaft. Übrigens auch in der Kultur ist das manchmal zu sehen gewesen. Das alles hängt mit einer friedlichen Revolution und einem friedlichen und schonungsvollen Übergang von der Diktatur zu einer Demokratie zusammen. Also ich weiß nicht, ob der deutsche Sport da nun die große Ausnahme ist.
Der deutsche Sport scheint ja doch schrecklich unpolitisch zu sein. Nehmen wir mal den von Ihnen initiierten und gegründeten Verein für Demokratie und gegen Vergessen. Wäre doch nicht schlecht, wenn da mal auch ein paar prominente Sportler drin wären.
Das ist richtig. Wir haben aber Gelegenheit genommen, unsererseits sich dem deutschen Sport zuzuwenden. Wir haben TO20er den Preis unserer Vereinigung gegeben, weil wir anerkennen wollten, zweierlei, dass man sich gegen Rassismus auf den Sportplätzen wehrt und auch Aktivitäten des deutschen Fußballs, sich der braunen Vergangenheit bewusst zu werden. Aus diesem Grund haben wir TO20er damals mit dem Preis unserer Vereinigung ausgezeichnet. Aber es ist richtig, der Sport ist bei manchen gesellschaftspolitischen Themen, auch bei Fragen der Vergangenheitsaufarbeitung, nicht führend tätig. Er betreibt seinen Sport und sehr, sehr viele Menschen denken auch heute noch, was die Menschen früher gedacht haben, Sport sei unpolitisch. Aber das ist er natürlich nicht, sondern er ist ein ganz wesentlicher Baustein dafür, dass in einer Gesellschaft auch anstrengen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. All das kann man im Sport lernen und deshalb passiert im vorpolitischen Raum sehr viel, was für die Herstellung, in Anführungszeichen, von Bürgern sehr wichtig ist. Und es ist zum Beispiel unglaublich wichtig, dass wir mehr junge Leute gerade in strukturschwachen Gebieten in Sportverbände kriegen. Da erfolgt ja nicht eine politische Belehrung bei jedem Trainingstag, aber indem sich Menschen einbringen in eine Mannschaft, lernen sie, was Fairness ist, leben Mannschaftsgefühle und erlernen Regeln und können außerdem ihre Aggressivität in sinnvoller Weise abbauen. Also um nur mal diesen Bereich zu nennen, das zeigt doch, dass wir den Sport brauchen in einer lebendigen demokratischen Gesellschaft. Die Vorstellung, dass Sport völlig unpolitisch sei, lebt trotzdem weiter. Ich halte das für einen Irrtum.
Was mich zu unserem letzten Punkt führt, Herr Gauck, Sie haben dargestellt, dass die Wahrnehmung des Sports in den Medien ja inzwischen auf einem nicht nur guten Weg ist. Wir haben von der Infantilisierung der Sportpräsentation gesprochen.
Ich habe von der Infantilisierung des Medienbetriebs gesprochen. Ja. Wir erleben, wenn wir mal die Berichterstattung generell nicht nur im Sport vergleichen, dass sehr viel mehr Bilder, sehr viel mehr kurze Inputs, also Informationen mit Eventcharakter das Ganze prägen. Und deshalb sprechen doch manche Beobachter von einer Infantilisierung der öffentlichen Debatten und auch der medialen Aktivitäten. Das, denke ich, wird auch im Sport zunehmen. Wir wollen uns praktisch freuen an den bunten Bildern und seltene Hintergründe wissen. Und das ist eine gefährliche Tendenz, weil dann dieses Element von Attraktion, von Zirkus, ja, die schönen Leiber, die kunstvollen Figuren, das Spitzenkönnertum, was keiner kann, also diese maßlose Bewunderung gefüttert wird. und wir nicht mehr diesen Impuls aufnehmen, mein Gott, was muss das Spaß machen, auf dem Feld zu stehen oder auf dem Volleyballfeld oder zu schwimmen. Dieser Impuls, der tritt zurück. Hinter einer Bewunderung, einer wunderbaren, schönen Menschenwelt, wo junge, kraftvolle und nach Möglichkeit auch schöne Typen unsere Genusssucht befriedigen. Und da ist eine Gefahr. Das ist auch im politischen Diskurs so. Diejenigen, die gut aussehen und einfach flott daherkommen, die haben plötzlich einen Bonus, den es früher so nicht gab. Da musste man stärker Sachargumente bringen. Und insofern ist die Sportberichterstattung, wie alle andere Berichterstattung auch, die geht erheblichen Gefahren entgegen.
Und realistisch gesehen gibt es keinen Weg zurück.
Also ich sehe es nicht. Also vielleicht brauchen wir eine neue Kultur, die dem Freizeitsport Raum schafft. Da gäbe es Spielformate in den elektronischen Medien, wo man das auch fördern könnte. Wir haben ja noch öffentlich-rechtliche Sender. Man könnte mal einen Versuch machen, Bundesjugendspiele attraktiver zu machen und überhaupt auch den Amateursport ein bisschen anzuheben. Wir sehen ja bei den regional sehr starken Zeitungen, dass die das durchaus machen. Da gibt es seitenlange Berichterstattung von Amateursportarten. Aber auf Bundesebene haben wir es nicht so. Und da die meisten Menschen sich eben elektronisch versorgen übers Fernsehen, bin ich skeptisch. Wir werden auf Dauer jedenfalls so eine zweigleisige Entwicklung haben, hin zum Glamour und zur Hochleistung, wo man dann auch nicht so genau hinguckt, mit oder ohne Betrug, hauptsächlich schön. Und dann diesen wunderbaren jungen Leuten mit älteren Trainern und Übungsleitern, die einfach sich bewegen wollen, die Spaß haben am Sport und für die Sport immer ein Stück Glück ist, das sie auch nicht missen wollen. Und ja, das Letztere müsste eigentlich die Gesellschaft stärker fördern.
Soweit das Sportgespräch zwischen Moral und Verführung, Standpunkte im Sport. Ein Gespräch mit dem designierten Bundespräsidenten und Bürgerrechtler Joachim Gauck. Die Fragen stellte Herbert Fischer-Solms.